Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Parkinson zwischen Zittern und Starre, anlässlich des Welt-Parkinson-Tages morgen. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Jörg Schelling reden. Guten Morgen erstmal, Herr Professor Schelling.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Lieber wäre es uns sicher allen, wir würden nicht an Parkinson erkranken, ist ganz klar. Also habe ich mal nachgeschaut, ob es was gibt, das einen schützt. Und ich traue es mich jetzt kaum zu sagen, denn im Gesundheitsgespräch warnen wir davor immer. Tatsächlich bekommen offenbar Raucher und Leute, die viel Kaffee trinken, seltener Parkinson. Was ist denn da los?
Nun, das hat mit dem Kaffee und dem Rauchen gar nicht so viel zu tun, sondern mit der Persönlichkeitsstruktur, die hinter dem Rauchen und Kaffeetrinken steht. Also Menschen, die generell ein bisschen mehr unter Strom stehen oder aktiver sind, die mehr sogenannte dopaminerge Persönlichkeiten, die also möglicherweise mehr Dopamin ohnehin im Körper haben. Also Menschen, die aufgrund ihrer Wesenheit und ihres Verhaltens dann auch mehr Kaffee trinken und vielleicht auch mal rauchen. Aber das hat letztendlich mit dem Nikotin und mit dem Koffein zum Glück nichts zu tun.
Also es sind auch die, die zum Beispiel sehr ehrgeizige Sportler sind.
Auch sehr ehrgeizige Sportler kann das betreffen, genau richtig. Also auch jemand, der sehr aktiv ist, sehr umtriebig ist, sportlich ist, ist grundsätzlich mal vor Parkinson besser geschützt, wobei man eben sagen muss, es ist natürlich sehr individuell und leider auch keine Garantie, aber man kann generell sagen, Aktivität schützt schon.
Ja, vor allem im mittleren und im jungen Alter, habe ich gelesen. Also vielleicht machen wir einen Kompromiss. Den Kaffee, den trinken wir zum Genuss. Die Zigaretten, die sparen wir uns und dafür sporteln wir ein bisschen öfter. 0800 246 2469. 0800 246 2469. Wenn Sie Fragen zum Thema Parkinson haben, vielleicht, wie kann man die Krankheit bremsen, wenn man die Diagnose früh bekommen hat? Welche neuen Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und natürlich sehr wichtig, welche Hilfen im Alltag, denn dieser Alltag ist auch nicht einfach. Und Sie erreichen Professor Jörg Schelling unter 0800 246 2469. 0800 246 2469. Herr Professor Schelling, Tiny Moves, kleine Bewegungen, hieß dieser Titel gerade. Passt das zu unserem Krankheitsbild Parkinson, dass die Bewegungen, das hört man ja immer, ganz verändert sind? Sind sie auch eingeschränkt? Werden sie klein?
Ja, es passt tatsächlich leider ganz gut. Die Bewegungen verändern sich im Sinne, dass wir einerseits dieses bekannte Zittern haben, was ja ein Hauptsymptom auch sein kann. Also dass man letztendlich ja kaum mehr Handlungen im Alltag dann durchführen kann, weil die Hände eben so stark zittern, insbesondere wenn man etwas die Feinmotorik braucht. Aber eben die Bewegungen ändern sich auch selber, werden fahriger, werden schlurfiger, werden unkoordinierter, verlieren teilweise die Rundung, werden eben abgehackter, weil der Bewegungsablauf nicht mehr so gleichmäßig funktioniert, weil unser Gehirn das nicht mehr in derselben Weise steuern kann. Und dann irgendwann, genau, wird die Welt der Menschen mit Parkinson leider kleiner, weil ihr Bewegungsradius weniger wird, ihre Aktivitäten weniger werden. Also ich denke eher, man muss es auf die Umwelt beziehen, und die Menschen ziehen sich ja dann auch automatisch leider mehr zurück und bleiben mehr zu Hause. Und das ist natürlich etwas, was dann auch leider wieder der Krankheit zuträglich ist, weil die Aktivität, die Bewegung und die Teilhabe am Leben natürlich auch ganz wichtig ist, aber teilweise einfach auch sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Und man hat natürlich auch Angst vor der Stigmatisierung. Also wenn man dann erkannt wird, viele wollen es ja dann leider auch nicht sagen, gehört ja auch zu den Krankheiten, die noch nicht so offen vor sich hergetragen werden, weil sie halt auch eine unheilbare Erkrankung ist.
Und es ist natürlich eine blöde Situation, wenn man sich vorstellt, gerade das Zittern, was Sie angesprochen haben, man sitzt im Café und die Kaffeetasse schwappt die ganze Zeit über. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und zu diesem Thema Zittern ist gleich die Frau Hering jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Hering.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Also diese Sachen, die jetzt der Herr Doktor gesagt hat, sind bei mir alle nicht der Fall. Aber meine Mutter hatte eben Parkinson und ich habe jetzt immer die Sendungen gehört, desto früher, desto besser. Ich habe auch den Orthopäden gefragt. Ich habe einen Tremor in der Hand. Wenn ich jetzt hier ruhig sitze, dann zittert meine Hand überhaupt nicht. Meine Bewegungen sind noch total in Ordnung und ich bin auch noch sehr, sehr aktiv. Aber es hat mir halt doch zu denken gegeben. Und vor kurzem, weil ich mit dem Rücken sehr viel zu tun habe, habe ich einen Ausfall von einem Bein bekommen. Jetzt hat man ein MRT im Kopf gemacht. Ich war auch bei der Neurologin, aber die war sehr, sehr oberflächlich. Die hat es bloß ganz kurz überflogen. Es ist alles in Ordnung. Aufgrund ihres Alters, 80 Jahre, sind ein paar kleine Ablagerungen im Gehirn, aber es ist alles in Ordnung. Und so wollte ich jetzt die Zeit doch oder die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen doch zu sprechen.
Ja, also ob die erste Frage wäre, dieser Tremor, der macht Ihnen Sorge in der Hand. Haben Sie Parkinson in der Familie, Frau Herring?
Meine Mutter, Ihre Mutter hat es ganz leicht. Mhm. Also, was heißt leicht, sehr spät bekommen.
Okay.
Ich glaube so ungefähr mit 70, aber die war sehr, sehr locker. Ach, hat sie gesagt, was soll ich, wenn ich jetzt fast 80 wäre, wenn der Kopf ein bisschen wackelt, dann ist das halt so. Und wenn ich mit der rechten nicht mehr essen kann, dann esse ich halt mit der linken.
Tolle also Haltung.
Es war in keiner Weise so, wie ich es aus dem Bekanntenkreis kenne, dass sie wirklich bis zum Schluss total pflegebedürftig sind. Ja. Also es war nicht so.
Okay, aber dann bleiben wir mal bei Ihrem Zittern.
Ja.
Herr Professor Schelling, was kann Zittern mal unabhängig auch von Parkinson noch für Ursachen haben?
Nun, tatsächlich ist das Zittern ein Symptom, das auch völlig ohne festen Grund auftritt. Man nennt das dann den idiopathischen Tremor, unter dem leiden sehr viele Menschen, dass sie einfach ein leichtes Zittern haben, für das man teilweise gar keinen Grund finden kann. Das ist einfach so, das wird dann durch bestimmte Maßnahmen oder auch durch bestimmte Verhaltensweisen einfach ein bisschen besser, aber besteht einfach im Grunde genommen. Also grundsätzlich mal zur Beruhigung, Zittern alleine ist noch kein Beweis oder auch kein deutlicher Hinweis dafür, dass es ein Morbus Parkinson ist. Aber natürlich, wenn Sie in der Familie das hatten und die Mutter ist ja ein Verwandter ersten Grades, genau, dann muss man das durchaus ernst nehmen. Und ich als Hausarzt würde, wenn Sie zu mir kommen und sagen, Sie haben dieses Symptom und in der Familie, bei Ihrer Mama ist es aufgetreten, dann denke ich schon, dass man das immer mit berücksichtigen sollte und dass man es sicherlich auch gründlich abklären sollte. Also insofern würde ich Sie natürlich neurologisch durchaus vorstellen, um das kritisch zu begutachten und auch wirklich ganz gezielt auszuschließen. Und was natürlich im Frühstadium oftmals eben sehr, sehr schwierig ist, weil wir eben da keinen ganz einfachen Blutwert haben, an dem man das letztendlich festmachen kann. Und auch die Bildgebung, also zum Beispiel die Magnetresonanztomographie, das Kernspin, ist ja in den Frühphasen des Morbus Parkinson sicherlich auch nicht hilfreich. Es hilft uns aber, und dafür ist es sehr, sehr gut, einfach die anderen Gründe und Ursachen für ein Zittern eventuell auszuschließen. Also das können ja mal Verletzungen im Gehirn sein, das kann auch mal ein Hirntumor sein, den man damit ausschließen kann. Das können auch kann eine Multiple Sklerose sein, die sich dann dort äußert. Also das MRT macht absolut Sinn, aber letztendlich vor allem unter dem Aspekt, andere Ursachen für Zittern auszuschließen.
Also meine Frage war das, ob man das im Gehirn sehen würde, wenn das schon am Anfangsstadium war. Aber das, sagen Sie, ist nicht der Fall.
Mit dem normalen MRT tatsächlich leider nicht. Genau. Mhm. Und es gibt noch andere Techniken, zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen oder bestimmte nuklearmedizinische Untersuchungen, mit denen man schauen kann. Aber da muss man eben auch leider sagen, die sind dann eben oftmals erst effektiv, wenn es um die Frage geht, muss man zwischen Morbus, der Parkinson-Krankheit und anderen Krankheiten wirklich eine klare Grenze ziehen. Da kommt es dann zum Einsatz. Also zur Vorsorge macht das MRT leider keinen Sinn.
Nichts ist gut. Ich bin sehr beruhigt. Vielen Dank.
Danke, Frau Herring.
Das, was Sie vorher gesagt haben, trifft bei mir alles noch. Mir Gott sei Dank nicht zu.
Super.
Danke.
Wir bedanken uns für den Anruf.
Auf Wiederhören.
Ja, tschüss, Frau Herring.
Dankeschön.
Herr Schelling, ich würde vielleicht gerne noch was ergänzen. Es gibt da ja natürlich aus der Wissenschaft auch immer wieder neue Nachrichten, wie man so eine Krankheit auch im Frühstadium diagnostiziert. Und da kommt ein bestimmtes Eiweiß ins Spiel, das heißt Alpha-Synuclein. Und das kann man offenbar feststellen, also als Marker nehmen. Allerdings im Moment wirklich nur im wissenschaftlichen Bereich. Und man kann sehr früh feststellen, dass da eventuell sich so eine Parkinson-Erkrankung entwickelt. Aber stehen wir da vor einem anderen Problem? Wenn ich einem ganz gesunden Menschen, der überhaupt keine Beschwerden sage, da haben wir jetzt so ein Eiweiß gefunden, könnte sein, dass sie Parkinson kriegen, aber wir wissen jetzt auch nicht so recht, was wir tun sollen. Also ist es eine ethische Frage, so früh zu diagnostizieren?
Das ist eine ethische Frage und das ist eine Frage, die sich in vielen Fällen stellt. Die stellt sich auch bei der Frage, ob Frauen mit Brustkrebs unbedingt wissen müssen, ob
Ob sie die Gene haben.
Sie die Gene dafür haben, weil das führt ja dann in Amerika auch zu sehr vielen Eingriffen. Es führt grundsätzlich zu der Frage, ob wir unsere genetischen Marker bestimmen sollten für bestimmte Erkrankungen, aber eben auch so ein Eiweiß zu bestimmen, weil wir ja glücklicherweise wissen, dass selbst wenn dieses Eiweiß nachweisbar ist und diese Verklumpung da ist, dass das trotzdem nicht mit Sicherheit heißt, dass man später auch erstens mal erkrankt und zweitens mal vor allem, selbst wenn man formal erkrankt, ob es ein entsprechend starker, schwerer Verlauf ist. Und diese Stigmatisierung hier auch wieder, also dieses Wissen, ich trage etwas in mir, das verändert ja auch die eigene Körperwahrnehmung unglaublich.
Und auch die Psyche natürlich.
Die Psyche, ja, dieses Wissen, da ist etwas möglicherweise in mir. Und das halte ich durchaus für etwas, was wir sehr kritisch und offen diskutieren müssen, wenn so ein Verfahren zur Verfügung steht, ob man das dann auch einsetzen kann und soll, wenn es um familiäre Häufung geht, wenn es um Menschen geht, die ein erhöhtes Risiko generell haben, weil sie vielleicht eben, wie gesagt, berufsmäßig mit Pestiziden oder anderen Stoffen zusammen gearbeitet haben, die ja als Auslöser bekannt sind, oder bei denen vielleicht auch wirklich mehrere schwere Schädel-Hirntrauma, also Verletzungen im Kopfbereich, im Gehirnbereich mit dabei sind, wo man sagen kann, gut, vielleicht ist da auch der Bereich, in dem das Dopamin produziert wird, die Substanz Nigra, vielleicht auch rein mechanisch oder durch eine Einblutung geschädigt worden. Bei solchen Menschen kann man das sicherlich anders bewerten, als das einfach breit zu screenen, weil dann wird man automatisch ganz viele Menschen haben, die positiv auf diesen Test reagieren und die aber später überhaupt keine Krankheit entwickeln und die aber dann wahrscheinlich wirklich bis zum Lebensende Angst haben.
Ich würde gerne noch über das Dopamin reden und zu diesem Anlass auch den Herrn Beck zu uns holen. Guten Morgen, Herr Beck.
Herr Beck? Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo. Genau, ich rufe an. Ich habe selber Psychologie studiert und beschäftige mich mit ADHS, habe es auch selber, führe Testungen durch und. Eingangs der Sendung haben Sie ja das angesprochen mit dem Kaffeetrinken und dem Rauchen, wo quasi die Korrelation nicht die Kausalität stellt, aber es darum ging, dass die dopaminergen Systeme im Gehirn anscheinend einen prophylaktischen Faktor haben, was eine Erkrankung angeht. Jetzt ist es ja bei ADHS der Fall, dass da vor allem der Dopaminstoffwechsel stark gestört ist, also dass die erhöhte Menge des Dopamintransporters und eine Veränderung im dopaminergen Transportergen nachgewiesen wurde. Ist dann eine ADHS-Erkrankung im Grunde auch eine, ein Schutz vor einer Erkrankung?
Das, wenn man wüsste.
Also Herr Beck, Sie haben sich ja damit schon sehr intensiv und differenziert beschäftigt. Das finde ich sehr gut. Insofern glaube ich gar nicht, dass ich Ihnen da viel Neues sagen kann. Ich kann Ihnen nur meinen Wissensstand sagen. Mein Wissensstand ist, dass eben, wie Sie selber auch schon gesagt haben, bei ADHS eine grundsätzliche, sage ich mal, Veränderung im dopaminergen System vorliegt, die aber nichts, sage ich mal, protektiv, also weder schützend wirkt noch und unterstützend wirkt für die Entstehung von Morbus Parkinson. Also ich kenne keine Daten, die entweder sagen, ADHS schützt, noch ADHS erhöhtes Risiko später für den Morbus Parkinson. Also ich wüsste da keine Zusammenhänge, die mir bisher bekannt sind, aber das kann ja natürlich noch sich ändern durch neue Erkenntnisse, aber also, ich glaube es nicht.
Herr Beck?
Die erhöhte Grundaktivität, die sie eben angesprochen hat, also als Begründung dafür, dass Leute, das war ja dieses mit Kaffee und Nikotin, das ist nachgewiesen, oder? Weil das würde ja dann schon drauf passen, das ist natürlich jetzt kein empirischer Nachweis, aber das ist nachgewiesen, dass Leute mit dieser erhöhten Grundaktivität da schon eher davor gefeit sind.
Also das ist zumindest die Idee, die man hat. Also so wie Sie sagen, es ist eine Korrelation, aber es ist keine Kausalität. Also man sagt nicht, das ist der Grund, du hast geraucht, deshalb kriegst du keinen Parkinson. Aber man hat definitiv in Studien festgestellt, dass es da sozusagen diese Verbindung gibt, dass die Menschen weniger oft betroffen sind.
Oder man wird gar nicht.
Was genau die Ursache sind, das ist wiederum das, was man ja nicht so genau weiß. Und da, Herr Beck, würde ich jetzt gerne Ihre Frage und Ihre Anregung nutzen, Herr Professor Schelling, um nochmal zu erklären, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Was macht denn das Dopamin eigentlich in unserem Gehirn, in unserem Körper? Wozu brauchen wir es und was passiert, wenn dieser Haushalt durcheinander kommt?
Und das Dopamin, das ja eben in dieser schwarzen Substanz, der Substanz ja nigra, irgendwo wirklich weit unten im Gehirn, also nicht oben in den Gehirnwindungen, die wir kennen, im Großhirn, in der Großhirnrinde, wo letztendlich dann die ganzen Bewegungen, die Motorik abschließend gesteuert wird und angeleitet wird, sondern es kommt wirklich ganz tief aus dem unteren Bereich des Gehirns. Und hier ist dieses Dopamin ganz, ganz zentraler Botenstoff, um eben zwischen den grundlegenden Hirnstrukturen, die wir alle brauchen für die einfachsten Abläufe, zu vermitteln, letztendlich nach oben in das Großhirn, das dann eben diese Abläufe umsetzt und es strukturiert, koordiniert, hilft, diese Abläufe so zu gestalten, wie wir sie uns auch wünschen und vorstellen, wie sie also aus der Tiefe unseres Bewusstseins kommen und dann an das Großhirn als, sage ich mal, Macher oder Leiter oder Steuerungszentrale weitergegeben werden. Und wenn dieser Vermittlungsbereich praktisch wegfällt, dann wird eben der Impuls, der ja weiter da ist, ich möchte mich bewegen, ich möchte essen, ich möchte die Tasse greifen, der wird dann eben nicht mit derselben Koordination, mit derselben Präzision, mit derselben Steuerungsfähigkeit durchgeführt, weil das Dopamin hier eben fehlt und dann wird aus der Bewegung eben eine nicht so fließende, eine nicht so gut gesteuerte, eine unsichere Bewegung, dann wird die Hand eben nicht ruhig gehalten, sondern dann kommt es zu dieser Unsicherheit, zu diesem Zittern und deswegen geht es beim Morbus Parkinson tatsächlich auch in der Behandlung praktisch immer um diesen Botenstoff, das Dopamin.
Aber es ist gar nicht so leicht, das einzustellen.
Es ist gar nicht so leicht, das einzustellen, weil tatsächlich das Dopamin im Tagesablauf dann auch verbraucht wird, je nachdem, wie wir uns bewegen, wie aktiv wir sind. Man muss also das ist ein Medikament, was man nicht einmal am Tag nehmen kann und dann ist es gut, sondern man muss es teilweise wirklich auf sehr, sehr viele Tagesdosen verteilen. Und das ist schon eine Herausforderung auch wieder für die Patienten und für die Angehörigen, weil man dann teilweise eben auch schauen muss ich vielleicht auch abends, nachts was nehmen? Welche Arten von Medikamenten muss ich tags und nachts nehmen? Also man muss nachts zum Beispiel Medikamente nehmen, die verzögert freigesetzt werden, weil man natürlich schläft und eine andere Aktivität hat. Man muss tagsüber auf jeden Fall Medikamente nehmen, die auch dann schnell verfügbar sind und schnell wirken und eben das Ganze auch entsprechend verteilen. Und da gibt es ja dann jetzt auch seit ein paar Jahren die Möglichkeit, das teilweise auch ähnlich wie beim Insulin, beim Diabetes, über eine Pumpentherapie zu machen, dass diese Pumpe das regelmäßiger freisetzt. Also im Endeffekt die Grenzen des menschlichen Richtens der Tablettenbox umzustellen auf ein System, was ein bisschen in Anführungsstrichen intelligenter ist.
Über die Behandlungsmöglichkeiten können wir gleich noch näher reden. Aber ich würde mich erstmal bei Herrn Beck bedanken, dass Sie uns auf diesen Weg, auf diesen Pfad gesetzt haben. Und ich sehe hier, Sie sind, darf ich das sagen, noch recht jung? Und haben einfach auch noch Zeit. Sehr gut, dass Sie sich damit jetzt schon auseinandersetzen. Wir haben aber auch noch andere Möglichkeiten, das zu bekämpfen. Das geht wieder in die Richtung dieses Dopaminhaushalts. Da kommt nämlich die Frau Klingelschmidt jetzt ins Spiel. Und bei Herrn Beck bedanke ich mich erstmal und sage Tschüss. Danke, dass Sie da waren.
Danke.
Hallo, Frau Klingelschmidt.
Hallo. Also mein Mann ist 73 Jahre alt, hat seit 12 Jahren Parkinson, inzwischen Pflegegrad 4. Und wir sind vor 2 Jahren auf den Verein Ping Pong Parkinson gestoßen. Das ist eine Dachvereinigung in Deutschland, die hat sich zum Ziel gesetzt, gegen Parkinson Tischtennis einzusetzen. Und wir haben uns einen Verein in der Nähe gesucht, der Tischtennis anbietet und dieses Ping-Pong-Parkinson. Und seit mein Mann das spielt, muss ich einfach sagen, der spielt eine halbe Stunde Tischtennis. Also er sitzt normal im Rollstuhl. Der Weg bis zur Tischtennisplatte ist sehr mühsam. Zurück kann er fast alleine laufen. Das ist dann zwar nicht für den ganzen Tag, er kann besser sprechen. Also für eine gewisse Zeit, denke ich, erzeugt es mehr Dopamin im Gehirn. Keine Ahnung, welche Wirkung das hat.
Das wäre doch jetzt die Frage. Herr Professor Schelling, was passiert denn beim Tischtennisspielen?
Nun, also erstmal bewegen wir uns beim Tischtennisspielen, haben wir ja ganz, brauchen wir ja wirklich erstens mal eine sehr, sehr gute Hand, Augen-Hand-Koordination. Es sind ja sehr relativ schnelle Abläufe. Das ist schon mal etwas, wo die Großhirnrinde oder auch andere Gehirnareale aktiviert werden und dann im Endeffekt auch wirklich unterstützen können und ausgleichen können. Und wir haben natürlich auch im Bereich von der Hand und vom Unterarm durch den Tischtennisschläger eine relativ feine Motorik, die hier notwendig ist, die ja gerade beim Parkinson auch verändert ist. Also insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade Ping-Pong-Tischtennis durch die durch diese schnellen Reaktionen, aber auch durch die sehr feinen Reaktionen, die teilweise notwendig sind, gerade diese Aspekte praktisch wieder reaktiviert, die sonst letztendlich ein bisschen schleifen würden und die sonst einfach vom Gehirn nicht bedient werden können. Also es klingt ganz, ganz toll und ich bin da ja immer wahnsinnig dankbar, auch wenn Menschen anrufen, wie Sie, Frau Klingelschmidt, die auch so praktische Tipps haben, was wirklich auch im Alltag hilft, weil das geht ja weit über die Medizin hinaus, sondern das sind ja wirklich Dinge, wo Sie sagen, Mensch, damit haben wir vielleicht mehr erreicht als mit den Tabletten über all die Jahre. Also es ist ganz toll und wenn Sie da auch Ross und Reiter nennen, also dass Sie wirklich sagen, das ist die und die Sportart und der Verein, finde ich ganz hilfreich, weil das ist sicherlich auch für die Menschen, die draußen zuhören, wichtiger, als wenn man über die Dosis eines Medikaments diskutiert.
Und ich darf vielleicht noch ergänzen, es gibt tatsächlich schon seit vielen Jahren von Professor Günter Höglinger Studien, als er noch in Regensburg war, inzwischen ist er schon seit langer Zeit in München, der mit Patienten Studien gemacht hat, einfach gehen üben am Tag, laufen, gehen, durch den Wald gehen und hat da definitiv den gleichen Effekt beobachtet, Frau Klingelschmidt, den Sie jetzt mit Ihrem Mann beim Tischtennis spielen. Beobachten, nämlich, dass die Bewegungsfähigkeit wieder besser wird und dass es einfach insgesamt fürs Allgemeinbefinden super ist. Also danke, dass Sie uns davon erzählt haben. Ping-Pong Parkinson, wir merken es uns.
Alles klar.
Danke, Frau Klingelschmidt.
Bitte.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hören das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Parkinson und im Studio ist Professor Jörg Schelling. Wir haben auch ein Dossier mit einem führenden Parkinson-Experten, den ich gerade schon erwähnt habe, zusammengestellt. Er heißt Professor Günter Höglinger von der LMU in München hier. Und darin finden Sie auch die neuesten Forschungsergebnisse auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Und als nächstes ist gleich der Herr Reimisch in der Leitung. Guten Morgen, Herr Reimisch.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Ich hätte eine Frage, wie kann man diesen Menschen als Nichtbeteiligter, also ich, helfen oder entgegenkommen oder verschiedene Sachen durchsetzen? Es sind auch andere Willenssache, ich möchte das, der will das nicht. Wie kann man da denen besser helfen?
Also Sie sprechen sozusagen als Freund, Angehöriger, Begleiter. Ja. Wie kann man umgehen mit diesen Menschen?
Wie soll man auf sie zugehen auch? Ja, ja.
Herr Reimisch, ich finde das eine ganz wichtige Frage und Herr Professor Schelling, ich nehme an, das wird eine Frage sein, die in der Hausarztpraxis halt auch oft auftaucht, weil Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, ja nicht nur, wir haben nur über das Zittern gesprochen bisher, diese Symptome haben, sondern auch ganz andere. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufdröseln. Wie verändert sich ein Mensch, der an Parkinson erkrankt ist, unter Umständen?
Also zuerst mal ist es, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu sagen, dass all diese Dinge nicht sein müssen. Also Parkinson ist eine unheilbare Erkrankung im Sinne, dass es den Dopaminmangel einmal da ist. Also wenn die Krankheit tritt ja erst auf, wenn mindestens die Hälfte der Zellen, die Dopamin herstellen, auch wirklich beschädigt ist. Das heißt, es dauert ohnehin sehr lange, bis der Körper es überhaupt äußert, weil wir da sehr viel Puffer haben. Und wenn es dann so ist, gibt es, wie gesagt, sehr unterschiedliche Verläufe und trotz der Nichtbehandelbarkeit, sagen wir so, muss man sich bewusst sein, dass es auch sehr lange sehr stabil sein kann und auch natürlich wünschenswert ist, dass es so sein sollte. Und man muss auch sagen, dass gerade die Hirnleistung, also das Gedächtnis, die Merkfähigkeit, all die Aspekte am Anfang ja überhaupt nicht beeinträchtigt sind. Also so diese Angst vor der Parkinson-Demenz, die es ja auch durchaus gibt, ist tatsächlich eine, die erst dann wirklich nach einem gewissen Zeitraum eintritt. Also man muss die Menschen praktisch, die haben keine Einschränkung in ihrer Persönlichkeit, die haben primär eine motorische Einschränkung, eine Einschränkung in ihrer Bewegung, eine Einschränkung in ihrer Möglichkeit, am Alltag teilzuhaben. Und ich glaube, da muss
viele
man sie...
Viele berichten zum Beispiel auch als Partner, dass sich als erstes der Schlaf verändert und unwillkürliche Bewegungen plötzlich sind, also der Partner bekommt plötzlich, zack, eine mit in der Nacht, ohne dass das natürlich der Erkrankte will.
Ganz genau, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt eben. Da ist nichts an der Persönlichkeit, an dem Menschen, an seinen Gefühlen erstmal anders. Es sind diese motorischen Dinge. Und diese Zeit sollte man, glaube ich, wirklich nutzen. Erstens einmal, um da auch nicht zu zurückzuhalten sein, dann eine Therapie zu beginnen. Wir wissen ja, dass wenn man rechtzeitig beginnt, dass man Dopamin oder die Vorstufe Levodopa gibt, dass man damit durchaus sehr lange auch sehr gut arbeiten kann. Und dann eben auch wirklich die Krankheit annehmen, die Menschen nehmen, rausgehen, in den Wald gehen, Sport beginnen, Aktivität stärken, Gespräche halten, also die Normalität aufrechterhalten, die Teilhabe, die Aktivität im sozialen Leben aufrechterhalten, nicht zurückziehen, nicht sagen, man geht erstmal in sich rein, weil das ist die Gefahr auch bei der Erkrankung, dass man sehr schnell dann eben sich zurücknimmt und dieses Schicksal annimmt, aber dann eben auch die Chance verliert, weiter eine gewisse Normalität zu pflegen. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan.
Also für Herrn Reimisch würde das bedeuten, zu sagen, komm, wir gehen ein bisschen raus, spazieren, geh doch mit. Und selbst wenn der Mensch, und das ist ja auch häufig bei Parkinson-Patienten, so eine Antriebslosigkeit, so eine depressive Grundstimmung hat, die kommt häufig vor.
Ja, selbst wenn das so ist, dann trotzdem versuchen zu aktivieren, zu motivieren. Und wenn man dann merkt, das reicht nicht aus und die depressive Stimmung ist so ausgeprägt, dass man sie allein mit Freundschaft und Liebe und Worten nicht überwinden kann, dann eben auch durchaus die Hausärztin, Hausarzt ansprechen, weil auch wenn die Parkinson-Therapie an sich sehr komplex ist und viele Hausärztinnen, Hausärzte inklusive mir viele der Substanzen, die da im Einsatz sind, gar nicht regelmäßig verwenden, muss man schon sagen, dass Hausärztinnen, Hausärzte die Medikamente für die Behandlung von Depressionen, von den entsprechenden Stimmungsveränderungen beim Parkinson, den sogenannten affektiven Störungen, aber eben auch die Medikamente, wenn sie möglich sind für die Demenz, also für die kognitiven Störungen, durchaus kennen und auch einsetzen, auch verschreiben können. Das sind auch Medikamente, die sind im Regelfall nicht sehr teuer im Vergleich zu den hochspezialisierten Medikamenten. Und damit sind sie auch kein Budgetproblem für die Hausärztin, Hausarzt. Also gerade wenn es um Depression geht, um Gedächtnis geht, dann auch wirklich sich trauen, das anzusprechen und das auch aktiv anzugehen. Also einfach nicht warten, nicht zurückziehen, nicht.
Und auch als Angehöriger oder Freund nicht zurückziehen. Ich glaube, das ist die Botschaft. Herr Reimisch, bleiben Sie dran an dem Menschen, den Sie da wahrscheinlich vor Ihrem inneren Auge haben, und lassen Sie sich nicht abschrecken, quasi, auch wenn die Person sagt, nein, ich mag nicht, ich bin so müde, ich möchte heute nicht. Immer dranbleiben, weitermachen, denn das ist am Ende die größte Hilfe vielleicht. Ich würde gern den Herrn Eisenack zu uns holen und mich beim Herrn Reimisch herzlich bedanken. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Reimisch. Und grüß Gott, Herr Eisenack.
Ja, grüß Gott, hier grüß ist Gott. Eisenack. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie sehr gut.
Ja, gut. Also meine Frau sitzt neben mir, die ist die Kranke, die schon zwei Jahre hat sie Parkinson, ist jetzt auch eingestuft Stufe 3 und hat folgendes Problem. Sie kriegt, also das Scan ist gemacht worden, also ist klar, dass sie Parkinson hat, und die Medikamentation ist recht Dopamin recht gering. Mir ist nicht klar, woran wird festgemacht, wann die Dopaminkonzentration, die man gibt, richtig ist. Wir haben den Eindruck, dass das unabhängig, also sie hat keine Bewegungseinschränkung, wenn man vergessen hat, das Dopamin. Sie kriegt auch keine Starre, wie schon mal gesagt wird.
Genau, und das ist die andere Seite. Das nennt man Rigor, diese Starre. Ja, hat sie auch nicht. Ja. Das ist doch gut. Also, aber geht es Ihrer Frau nicht so gut mit den Medikamenten?
Ja, sie ist hundemüde.
Hundemüde.
Hundemüde. Nach dem Frühstück schläft sie schon wieder ein. Und vor allen Dingen das Allerschlimmste, der große Schwindel.
Okay. Herr Professor Schelling, was würden Sie sagen?
Ja, also tatsächlich ist schwer zu differenzieren, ob das eine Nebenwirkung von den Medikamenten ist, die Sie schildern, oder eben ob es durch die Erkrankung selber ist. Es ist, was die Einstellung von dem Medikament betrifft, tatsächlich auch einfach eine sehr individuelle Sache, die man auch ausprobieren muss. Da braucht man letztendlich auch einen Neurologin oder einen Neurologen, der mit einem diese Einstellung, diese Eintitrierung mit den Medikamenten letztendlich auch sorgfältig vornimmt und es auch entsprechend anpasst, weil natürlich man kann nicht ganz einfach die richtige Dosis für jeden Einzelnen, sage ich mal, berechnen. Es gibt auch keine Standarddosis, die für jeden gilt. Auch der Einnahmemodus, ob man es 3-mal, 4-mal, 5-mal am Tag macht, wie man eben die Abend- und Tagesdosis verteilt, ist durchaus komplex. Wenn es aber wirklich dann auch schlecht einzustellen ist, kann man natürlich heutzutage auch durchaus mal die Neurologinnen fragen, ob vielleicht auch eine Pumpentherapie eine Möglichkeit ist, dass man eben versucht.
Wo kommt die Pumpe denn hin?
Die Pumpe wird ähnlich wie bei der Insulinpumpe, letztendlich wird es unter die Haut subkutan injiziert und da kann man im Endeffekt das über einen Bolus steuern, abgeben, dass eben im Endeffekt eine entsprechende Menge auch zwischendrin zusätzlich gegeben kann. Auch sowas kann man durchaus diskutieren. Und natürlich kann man die, muss man ja nicht nur mit dem Dopamin arbeiten, sondern es gibt ja auch Dopaminagonisten, also Medikamente, die die Wirkung vom Dopamin letztendlich simulieren oder ergänzen oder zugegeben werden können. Und da kann man das sehr gut auch kombinieren. Also es ist differenziert, aber die Müdigkeit per se ist nicht zwangsläufig eine Folge von der Erkrankung, was natürlich gut sein kann auch, wenn Ihre Frau einfach insgesamt natürlich belastet ist durch die Erkrankung und die Müdigkeit durchaus auch vielleicht ein bisschen mit einer Stimmungsschwankung und Stimmungsreduzierung einhergeht, kann man natürlich auch ganz offen, wir haben gerade darüber diskutieren, ob sie nicht auch einfach niedergeschlagen ist, geschafft ist und ob ihr vielleicht auch einfach eine stimmungsstabilisierende Medikation helfen könnte.
Also ich habe beobachtet, wir hatten variiert die Medikamente, jetzt ein Retarmittel, was morgens genommen wird, habe ich den Eindruck, dass die Schläfrigkeit dadurch stärker ist. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig.
Okay, das Retard bedeutet, es wird langsam abgegeben. Und das wäre auch, Herr Schelling, der Effekt, den man mit der Pumpe erzielen würde. Dass man nicht alles auf einmal bekommt und dann vielleicht wupp, K.O. ist, sondern dass es langsam ausgeschüttet wird.
Aber tatsächlich, weil Sie das sagen, Herr Eisenack, eigentlich in der neuen Leitlinie, ich habe jetzt mal vor der Sendung da mal reingeschaut und war schwer beeindruckt von der Komplexität. Und da habe ich zumindest gelesen, dass man retardierte Formen von dem Levodopa während der Wachzeit eben, wo man eben wach sein möchte und aktiv sein müsste, eigentlich nicht verwenden sollte, sondern eben nur im Schlaf. Also das wäre zum Beispiel jetzt eine einfache Idee von mir als Hausarzt zu sagen, dass man vielleicht nochmal diskutiert, ob man die Retard-Version wirklich tagsüber braucht oder ob man tagsüber lieber mit mehreren Dosen von schnell löslichen entsprechenden Medikamenten arbeitet und das Retard sich für den Abend aufhebt. Also das ist jetzt nur...
Das ist eine sehr wichtige Information für mich.
Mit der Neurologin oder dem Neurologen kann man das ja mal besprechen.
Ja, das haben wir ja schon besprochen und wir hatten das erstmal auch viermal am Tag, diese andere Dosis, aber eben sehr gering. Das ist für mich noch die Frage, wie wird die Stärke der Dosis, nach was, welchen Methoden das festgelegt?
Man fängt mit einer, es gibt ja für nach Größe und Körpergewicht eine Standarddosis, mit der man beginnen kann und dann wird die letztendlich titriert, also angepasst auf den Bedarf, um immer eine gute Balance zwischen Wirkung und Nebenwirkung zu erreichen.
Ja, wie erkenne ich das?
Sie erkennen das darin, ob das Medikament im Alltag den gewünschten Effekt hat, dass Ihre Frau aktiver ist, beweglicher ist, dass sie das Dopamin, was aus dem Levodopa dann eben hergestellt wird, auch wirklich nutzen kann. Und ja, wenn das...
Also mit anderen Worten, Sie müssen es ausprobieren. Es gibt jetzt nicht den Blutspiegel, der immer stimmen muss.
Genau, es gibt keinen Blutspiegel und es gibt keine...
Wir haben die niedrigste Dosis.
Ja, vielleicht muss man da nochmal diskutieren, ob man die Dosis anpassen muss. Und vor allem würde ich diese Umstellung von dem Retardierten auf den Abend in die Diskussion bringen. Und dann kann man eben auch überlegen, man kann das Levodopa ja mit anderen Stoffen kombinieren, die den Dopaminabbau hemmen und mit anderen Substanzen. Also hier muss man sicherlich, die Parkinson-Krankheit ist immer eine Krankheit, die extrem individuell behandelt wird. Also auf jeden Fall noch mal mit dem Neurologen sprechen.
Herr Eisenack, Dankeschön.
Dank
ja, alles Gute für Ihre Frau und schöne Grüße.
Danke.
Auf Wiederhören.
Danke.
Auf Wiederhören. Ja, dieses Thema Nebenwirkungen der Medikamente, das ist natürlich gerade, wenn man da so ein bisschen, ich überspitze es jetzt, Herr Schelling, ins Blaue hinein dosiert, weil man ausprobieren muss, gar nicht so leicht. Und die Patientinnen müssen dann damit umgehen oder die Patienten. Herr Durst-Weißenburg, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Sie auch kennen. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig, ja. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich glaube, ich habe nicht Parkinson, aber ich zittere sehr, wenn ich einen Gegenstand in die Hand nehme. Zum Beispiel einen Stift, das ist eine Katastrophe. Oder einen Löffel. Oder beim Essen überhaupt. Oder ich muss die Tasse immer mit zwei Händen zum Mund führen. Ich bin beim Neurologen, ich habe am Anfang das Medikament Probra bekommen, 80 Milligramm, ungefähr ein Vierteljahr. Es hat überhaupt nichts gebracht. Dann beim nächsten Termin habe ich Liskantin 250 Milligramm verordnet bekommen. Da sollte ich abend eine halbe Tablette nehmen. Das habe ich gemacht. Das war an einem Samstag und ich war bis zum Dienstag früh wie betrunken. Meine Zunge war wie aus Blei, ich habe gelallt.
Es war zu viel.
Absolute Katastrophe. Und meine Hausärztin hat gesagt, ich soll es nicht mehr nehmen. Also im Moment nehme ich gar nichts und finde mich damit ab, dass ich zittere.
Ja. Herr Professor Schelling, wäre denn in so einem Fall, was der Herr Durst-Weißenburg da anspricht, eine andere Möglichkeit nochmal da zu sagen, jetzt machen wir mal eine Ergotherapie oder eine Physiotherapie, sowas in der Richtung, also mit diesen konventionellen Maßnahmen, kann man da was erreichen?
Also grundsätzlich mal ist bei der Parkinson-Krankheit die Medikation schon wichtig. Also zu sagen, so ähnlich wie beim Diabetes, was wir auch in Sendung schon diskutiert haben, erstmal schauen, dass man Lifestyle-Change macht, mehr Bewegung und Ernährung und dann ist die Erkrankung oft auch weg. Also muss man sagen, man kann den Diabetes in der Vorstudie, das haut beim Parkinson nicht hin. Also wir brauchen bei der Parkinson-Krankheit Medikamente, weil Dopamin fehlt. Wir müssen das ersetzen, entweder durch Vorstufen oder durch Medikamente, die das Dopamin aktivieren. Also das muss man klar sagen. Aber parallel dazu ist Bewegungstherapie in jeder Form, Logopädie, also Sprachtherapie, ganz entscheidend. Sollte man großzügig in Anspruch nehmen, dass man einfach auch seine Alltagsfähigkeit und Kompetenz erhalten kann über die Sprache. Ergotherapie zur Kräftigung, zum Muskelaufbau, zur Koordination und zur einfach zur Unterstützung, Stärkung. Oftmals auch, ist ja auch kein Geheimnis, wenn eine fremde Person neben einem sitzt, also nicht fremd, aber ein Ergotherapeut und sagt, jetzt mach mal das.
Oder ein Physiotherapeut, Herr Professor Schelling, wir haben nämlich einen in der Leitung.
Ja, super, unbedingt.
Herr Sturm, grüß Gott.
Hallo, grüß Sie. Mein Name ist Daniel Sturm. Ich bin Physiotherapeut aus München.
Ja.
Und ich habe mich spezialisiert auf das sogenannte Neuroathletiktraining. Das ist etwas noch recht Neues und kommt eigentlich aus dem Spitzensport und ist daher im therapeutischen Bereich noch relativ unbekannt. Und worum es letztlich geht, ist, dass das Nervensystem als Steuerzentrale oder als Steuereinheit in den Mittelpunkt gestellt wird. Also im Gegensatz zur klassischen Physiotherapie, wo es eher um das körperliche und das reine Bewegen geht, gucken wir uns im Neuroathletik-Training an, welche neuronalen Strukturen diese Bewegungen koordinieren und können dann mit ganz gezielten Übungen bestimmte Bewegungen vorbereiten. Das sind dann zum Beispiel Übungen mit den Augen, letztlich alles, was die Hirnnerven koordinieren, ist ganz interessant als vorbereitende Übungen einzusetzen, um dann anschließend alltäglichere Bewegungen auszuführen.
Und was beobachten Sie, wenn Sie dieses Training mit Parkinson-Patientinnen und Patienten machen, für einen Effekt, Herr Sturm?
Der Effekt ist verstärkt, was die positiven Aspekte anbelangt. Also wir hatten ja von dem Beitrag vom Ping-Pong-Spielen gehört, sodass mit Bewegung durchaus eine zumindest kurzfristige Verbesserung der Koordination und der Bewegungsmöglichkeiten gegeben ist. Und im Gehirn ist es so, dass alles sehr, sehr spezifisch angesteuert werden muss. Und wenn wir dann zum Beispiel mit Übungen für Hirnnerven, da jetzt besonders in Bezug auf Parkinson mit Augenübungen, andere Übungen, anderes Training vorbereiten, dann ist der Effekt ein wenig verstärkter.
Okay. Herr Professor Schelling, klingt es plausibel in Ihren Ohren, was der Herr Sturm da erzählt?
Die Aktivierung parallel von neurologischen, also nervenbezogenen und motorischen, funktionellen Aspekten, dass man das zusammenbringen muss bei Morbus Parkinson, ist auf jeden Fall sinnvoll und richtig. Es geht eben nicht nur um die reine, sag ich mal, kraftgesteuerte Muskelbewegung. Es geht aber auch nicht nur um die reine Aktivierung bestimmter Nervenbereiche. Die Mischung von beiden ist ganz, ganz entscheidend, weil ja auch das Dopamin ein Botenstoff ist, der genau diese Vermittlung schafft. Also insofern macht es für mich Sinn, das zu verbinden, ob das Ergotherapie ist, motorisch-funktionelles Training, ob das eventuell ein anderer Therapieansatz ist. Wichtig ist, dass man die beiden Aspekte, zentrales Nervensystem, Gehirn, Nerven und Muskulatur und Motorik zusammenbringt.
Also, ich danke Ihnen, Herr Sturm, dass Sie uns davon erzählt haben. Neuroathletiktherapie heißt es, was Sie da machen. Und ich danke auch Herrn Durst-Weißenburg. Ich hoffe, Sie konnten da jetzt ein bisschen was mitnehmen von diesen Sachen und vielleicht kommen Sie da auch besser mit Ihrem Tremor, mit Ihrem Zittern zurecht. Aber eventuell ist doch noch mal der Besuch vielleicht bei einem Neurologen was Sie weiterbringen könnte. Herr Professor Schelling hat es gesagt, es ist ohne Medikamente wahrscheinlich schwer im Zaum zu halten. Wir haben noch ein ganz bisschen Zeit, deswegen würde ich Frau Dagmar gern noch zu uns holen. Und da geht es um das Restless-Legs-Syndrom bei Ihnen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß
genau,
Gott.
Ich habe seit über 30 Jahren Restless-Legs in einem mittlerweile sehr starken Stadium, muss auch Buprenorphin, also das sind transdermale Pflaster nehmen und wollte halt jetzt wissen, ist das, bin ich damit prädestiniert dafür oder diese Krankheit auch, um dann Parkinson zu bekommen?
Okay, Frau Dagmar, danke.
Also Frau Dagmar, ich, nach meinem bescheidenen Wissensstand kann ich Sie da beruhigen. Die Einnahme von Opioiden und die sage ich mal, Stimulation der Opioidrezeptoren oder die Blockade der Opioidrezeptoren über die entsprechende Medikation ist zum Glück nicht mit dem Dopaminsystem in dieser Weise vergesellschaftet. Also ich sehe da jetzt kein erhöhtes Risiko für Sie, wenn Sie kein familiäres Risiko haben. Also ich glaube, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Viele Menschen müssen ja aus verschiedenen Gründen auch immer wieder Opiate nehmen, sei es in der Schmerztherapie oder sei es auch bei anderen Indikationen. Und da ist mir jetzt nicht bekannt, dass das Risiko erhöht ist für Morbus Parkinson.
Nur ja, weil ich hatte eine Zeit lang auch diese dopaminhaltigen Medikamente bekommen, weil es gibt ja kein reines Medikament für diese Krankheit. Das sind ja immer Medikamente, die aus anderen Krankheiten, eben auch aus der Parkinson-Bereich, stammten diese Medikation oder die stammte diese Medikation. Und da waren eben auch diese dopaminhaltigen Medikamente dabei.
Was
gar nicht angeschlagen oder gar nicht funktioniert.
Okay, und jetzt bekommen Sie eben die Opiate. Nein,
aber wir wissen nicht, dass dopaminhaltige Medikamente die Produktion in der Substantia nigra selber beeinflussen. Also wenn Sie das Medikament einnehmen, sind die reinen Gehirnstrukturen dadurch nicht verändert.
Frau Dagmar, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Ja, Herr Professor Schelling, unsere Stunde neigt sich schon wieder dem Ende. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Parkinson. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Schelling.
Sehr gerne.
Und zum Nachhören gibt es das Gesundheitsgespräch eine Woche lang in der BR Radio App und noch länger, nämlich ein Jahr, überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, nachlesen können Sie auch die wissenschaftlichen Neuheiten bei uns auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Da haben wir ein Dossier mit Professor Hücklinger zusammengestellt. Nächsten Mittwoch dann ist das Thema, das schlägt mir auf den Magen, und da gibt es Informationen über ein sensibles Organ.